Ich lese noch einmal einige Verse aus Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Ich rufe euch also auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzubringen als ein lebendes, heiliges und Gott angenehmes Opfer, euer sinnvoller oder geistiger Dienst für Gott. Übrigens, der Ausdruck für Gott oder Gottesdienst steht nicht im Grundtext, das ist aber eventuell eine Andeutung in dem Wort, das hier für Dienst gebraucht wird. Vers 2. Und seid nicht der Zeit dieser Welt angepasst, sondern werdet umgeformt durch Erneuerung eures Denksinnes. In der niederländischen Bibel steht an dieser Stelle, werdet reformiert. Das gebrauchen die jungen Leute mitunter, um spaßweise zu beweisen, dass man tatsächlich zur reformierten Kirche gehören müsste. Das holländische Wort für umformen ist dasselbe Wort wie für reformiert werden. Also man muss sich reformieren. Das ist aber auch im Deutschen so. Man darf das ruhig so sagen. Werdet reformiert, das heißt, seid anders, seid verändert, seid oder werdet umgeformt durch Erneuerung eures Denksinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der gute und angenehme und vollkommene. Denn ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen, wie Gott einem jeden ein Maß des Vertrauens oder Glaubens zuteilte. Es geht nun heute Abend um den zweiten Aufruf. Wir haben hier drei Aufrufe des Apostels, wenn er in Vers 1 sagt, ich rufe euch also auf, Brüder, dann lässt er drei Aufrufe folgen. In Vers 1, eure Leiber darzubringen. In Vers 2, seid nicht der Zeit dieser Welt angepasst. Drittens in Vers 2, werdet umgeformt. Alles das bezieht sich auf Vers 1, ich rufe euch auf. In Vers 2 legt der Apostel nun den Christen in Rom und allen, die diesen Brief nun die Hand bekommen als Gottes Wort in weiteren Generationen. Er legt uns heute nahe, sich nicht der Welt anzupassen. Es ist also ein Aufruf zur Nichtanpassung, also ein negativer Aufruf zu etwas, das verneint werden soll. Was bedeutet dieser Aufruf? Nachdem wir uns mit dem anderen befassten, fragen wir wieder, was bedeutet das, wenn Paulus sagt, seid nicht der Zeit dieser Welt angepasst? Nun, wir müssen hier auch den Rahmen etwas weiter stecken unter Umständen, als der Vers es hier tut. Nicht alles steht in diesem Vers, das darüber zu sagen wäre, und ich will auch nicht alles darüber sagen, aber nachdem solche Verse nun sehr oft zu uns gekommen sind, könnten sie hier und da missverstanden werden. Oder wenn man so etwas zum ersten Mal hören würde, könnte man es missverstehen. Wenn es nun heißt, seid nicht oder werdet nicht der Welt angepasst, dann könnte man darunter verstehen, dass man die Welt total verneinen müsste. Und es hat Christen gegeben, die das so verstanden haben. Man sollte die Welt, wie man nach dem Lateinischen sagt, per se, das heißt überhaupt, grundsätzlich verneinen. Und es gibt noch viele Christen heute, die das so verstehen. Die leben in einer gesamthaften Weltverneinung. Und das schließt für sie ein, die Welt, die Gott geschaffen hat, weil sie böse geworden ist. Das schließt die Kultur ein. Und unter Umständen hat es für einige Christen auch das eingeschlossen, dass man die Regierung einschließt oder verneint. Man verneint also grundsätzlich alles, das nicht gerade Reich Gottes ist oder Gemeinde Jesu Christi. Das ist nicht, was Paulus hier meint. Er schreibt oder hat den korinthischen Christen deutlich gemacht, dass sie sich von der Welt absondern müssten. Nun, auch in Korinth gab es dann Fragen über das. Und dann muss Paulus später deutlich machen, was er meint. Es war also nicht nur seitdem, dass es so ist, dass Menschen uns missverstehen. Den Paulus hat man auch unter Umständen missverstanden. Man hat ihm mehr in die Feder geschoben, als er selbst von der Feder gab. Das heißt, er hat dann erklärt, ich wollte damit nicht sagen, dass ihr überhaupt keinen Kontakt zu Nichtgläubigen haben müsst. Was dann? Ja, dann, sagt er, müssten wir den Planeten räumen. Dann müssten wir von der Welt weg. Und das wird schon früh genug geschehen. Ja? Aber inzwischen sind wir hier belassen und inzwischen haben wir hier noch eine Aufgabe. Solange wir leben, solange wir in diesem Körper sind, haben wir Aufgaben. Deshalb soll der Körper dem Herrn dargebracht werden, um diese Aufgaben zu verrichten. Was heißt das denn, die Welt verneinen oder sich nicht der Welt anpassen? Es geht grundsätzlich um die Ablehnung eines Modells. Was ist ein Modell? Nun, wenn die Gesellschaft, vielleicht die Regierung oder irgendeine Firma ein großes Bauvorhaben hat und das einigen öffentlichen Charakter annimmt, dann kann es vorkommen, dass jemand nun ein kleines Modell anfertigt, eine Mini-Darstellung von diesem projizierten Bau. Und der wird dann vielleicht auf einer großen Tafel ausgestellt, wie das in Basel bei uns war, als am Badischen Bahnhof einiges verändert werden sollte. Dann war das da zu sehen, wochenlang. Und das ist auch interessant, so etwas. Oder man denke an eine kleine Eisenbahn. Ein Modell von einer Eisenbahn, da gibt es natürlich kompliziertere und wenig komplizierte. Das sind kleine Modelle von größeren Wirklichkeiten. Wir haben hier ein Modell für was? Für ein Leben. Es geht nicht nur um eine Welt, die da ist, die wir sehen, sondern es geht um eine Art von Leben. Das Wort hier, das Paulus gebraucht, wenn er von der Welt spricht, ist eigentlich ein Wort für Zeit. Es ist ein griechisches Wort, aber wenn man das Neue Testament liest, dann merkt man, dass die Schreiber oft im Hebräischen zu Hause waren. Das kann bei mir vorkommen, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Je nachdem ich länger von einer von diesen Sprachen weg war, kann es vorkommen, dass ich dann Schwierigkeiten habe in der Ausdrucksweise. Und dann suche ich nach Wörtern. Kürzlich hatte ich wieder in Englisch zu sprechen, in Basel, in der englischen Gemeinde, wo wir sonst, wenn wir nicht unterwegs sind, teilnehmen. Und dann hatte ich wirklich zu suchen nach englischen Wörtern. Nach dauernd kamen deutsche Ausdrücke. Ja? Es gibt dann für solche Verkündiger Verwandtschaften in den Ausdrücken. Das merken wir auch, wenn wir Wörter entlehnen von anderen Sprachen, wie zum Beispiel Kontrolle oder andere Wörter. Die bekommen dann mitunter eine andere Bedeutung. Hier haben wir ein griechisches Wort, das in der Feder in der Hand eines hebräischen Schreibers Klänge vom Hebräischen bekommen kann. Und das Wort dort kann sich auf die Welt, die wir da haben, beziehen, kann sich aber auch auf eine Zeit beziehen. Auch das griechische Wort ist sehr ähnlich diesem Wort. Im Grunde heißt es die Zeit, in der eine Welt da ist. Das ist die grundsätzliche Bedeutung. Es kann aber auch etwas anders gebraucht werden. Aber normalerweise im Neuen Testament wird dieses Wort, und das ist das Wort Aeon, oder Äon, es ist die Zeit, während der eine Welt existiert. Nun gibt es grundsätzlich zwei Welten. Es gibt die erste Welt, in der wir jetzt sind, die Gott geschaffen hat. Und es wird noch eine Welt geben. Von der lesen wir in der Offenbarung am Ende. Diese Welt wird zergehen. Petrus sagt das so. Und wahrscheinlich, so scheint mir das, wird Gott aus den Kleinstteilen, aus den Atomen vielleicht oder Molekülen dieser Welt, wird er dann eine neue schaffen. Warum glaube ich das? Weil ich das Beispiel von der Auferstehung nehme. In der Auferstehung heißt es, dass Gott nicht neue Körper schafft. Aber die Auferstehung gehört zur zweiten Welt. Die Auferstehung, unsere Auferstehung wird in dieser Welt stattfinden, während die erste existiert. Aber der neue Körper ist ein Teil der zweiten Welt schon. Also vorweg eine neue Schöpfung, die zu jener Welt gehört. Und wenn das ein Modell ist, ein Bild von dem, was Gott weiter tun wird, dann würde das heißen, nachdem diese Welt, wie der Körper eines Christen, der gestorben ist, zergeht in Kleinstteile, so würde Gott aus den Kleinstteilen der eben vergangenen Welt, der ersten Schöpfung, eine neue machen. Und wie alt wird die werden? Wir wissen nicht, wie alt diese wird, aber wir wissen, sie ist nicht ewig. Sie ist schon dabei zu zergehen, aber Gott hält sie noch zusammen, heißt es, durch sein Wort. Aber wie immer lang sie auch dastehen wird, sie wird vergehen. Aber die zweite Welt wird nie vergehen. Die wird weder zergehen noch vergehen. Die wird ewiglich da sein. Sodass es in, wir wissen das heute schon, es gibt für Gott nur zwei Äonen. Für solche, die vielleicht mehr wähnten. Es gibt nur zwei, weil es nur zwei Welten gibt. Und ein Äon ist die Zeit, während der eine Welt da ist. Nun gebraucht Paulus dieses Wort nun ein wenig anders. Wir sagen, die Zeiten ändern sich. Was meinen wir damit? Wir meinen, die Lebensweise von Menschen von Zeit zu Zeit ändert sich. Man kann vielleicht sagen, die Menschen ändern sich. Heute leben sie anders, als sie früher gelebt haben und so weiter. Grundsätzlich ändern sich Menschen nicht, aber ihre Lebensweise ändert sich, ihr Verhalten ändert sich und so weiter. Hier sagt Paulus, seid nicht der Zeit dieser Welt, das heißt der Lebensweise dieser Zeit, angepasst. In der Zeit dieser Welt leben Menschen, die zu dieser Welt gehören, anders, als Gott es haben will. Die Menschen, die Gott geschaffen hat, sind in Sünde gefallen und sie gefallen Gott nicht in ihrer Lebensweise. Und deshalb ist Jesus, der Sohn Gottes, in die Welt gekommen, um das anders zu machen. Und er ist unter uns gekommen und hat sich von uns kreuzigen lassen. Und dadurch ist er an unserer Stelle, dabei ist er an unserer Stelle gestorben, ist aber wieder auferstanden, weil er selbst gerecht war, er konnte nicht, sagt Petrus, im Grabe gehalten werden, und ist wieder in den Himmel gefahren. Nicht um wieder zu entkommen, sondern um den Heiligen Geist zu schicken, der jetzt ihn hier auf Erden vertritt und die Arbeit, die er begann, nun weiterführen kann. Dort, wo Menschen sich rufen lassen zu dem eben gekommenen Sohn Gottes, der gekreuzigt wurde und auferstanden war. Menschen, die sich von ihm rufen lassen, die werden nun verwandelt. Und nun sagt Paulus, diese Menschen, die an Jesus, den Messias, glauben, die sollen anders leben, als sie selbst früher lebten und anders als andere, die noch nicht verwandelt sind, die noch nicht innerlich neu geworden sind. Der Körper, den wir zu Gott gebracht haben, mit dem sollen wir nun in dieser Welt anders leben als die anderen. Vornehmlich bezieht sich das auf zwei einfache Punkte. Ich finde es ungeheuer, dass bei all dem vielen, das Gott uns gesagt hat in seinem Wort, es immer wieder sehr, sehr einfach wird. Bach, wohl einer der größten Musikkünstler, soll einmal gesagt haben, die Kunst liegt im Einfachen. Nun ist interessant, dass gerade Bach das gesagt hat, denn seine Musik kann ja sehr, sehr kompliziert werden. Aber es stimmt, das Viele kann gesammelt werden unter wenigen Punkten. Wir wissen, dass Gott groß ist. Das haben wir eben gesungen. Denn du bist groß. Du bist Gott allein. Dieser Gott, den wir haben, von dem es nur einen gibt, dieser Gott ist ungeheuer groß. Und er ist so groß in seinem Wesen, dass wir ihn nie erfassen können, dass wir nie ihn erschöpflich verstehen werden können. Heute in einem Gespräch sagte einer, ja, es ist schon gut so, es ist richtig so, dass es Dinge in der Bibel gibt, die man nicht verstehen kann. Das entspricht der Tatsache, dass wir einen Gott haben, der größer ist, denn wir es sind. Das stimmt. Es ist logisch, dass für uns nicht alles logisch ist. Nicht wahr? Es entspricht der Realität der Offenbarung. Und wir können nun verstehen, dass es ganz richtig ist, dass wir nicht alles verstehen können. Aber wenn Gott spricht, dann ist einiges doch sehr einfach. Gott hat einen großen Charakter. Er ist überhaupt groß in seinem Wesen. Er ist zum Beispiel allgegenwärtig. Er ist allwissend. Er ist allmächtig. Natürlich muss man diese Wörter präzisieren, das heißt genau verstehen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, Gott ist allmächtig, dann heißt das nicht, dass er nun absolut alles tun kann. Vielleicht sind Sie jetzt erstaunt, Sie haben hier einen Rediger doch reingelassen. Nun, ich werde gleich erklären. Die Spötter haben Gott, den Christen vorgeworfen, dass sie einen Gott haben, der unmöglich ist. Denn sie sagen von ihm, er sei allmächtig. Aber das würde heißen, dass er einen Stein schaffen könnte, der so groß wäre, dass Gott ihn nicht beheben könnte. Sind Sie mitgekommen? Sowas ist, das ist eine Unmöglichkeit. Ja? Gott kann nicht so etwas tun. Gott kann zum Beispiel sich auch nicht widersprechen. Gott kann nicht sündigen. Gott kann nicht inkonsequent sein. Und so weiter. Es gibt schon gewisse Dinge, die Gott nicht tun kann. Dann gibt es natürlich andere, die er könnte tun, aber die tut er nicht. Er tut nur das, was er will. Eigentlich sollten wir sagen, dass Gottes Kraft sehr, sehr groß ist, viel, viel größer, als wir verstehen können. Nun, das ist seine Größe. Er ist auch ewig in der Zeit. Er ist unendlich. Das spricht auch von seiner Größe. Wenn wir von seinem Charakter sprechen wollten, dann können wir da auch einiges sagen. Wir können auf der einen Hand sagen, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist wohlwollend, Gott ist Liebe. Man könnte die Liste weiterziehen. Das sind Eigenschaften Gottes auf einer Seite seines Wesens. Gott hat aber noch eine andere Seite. Da sagen wir, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist ernst, Gott ist konsequent und so weiter und so weiter. Haben wir doch nun einen Gott, der sich etwas widerspricht? Ist das möglich, beides zu sein? Ja, das ist möglich. Und nur, wo wir beides haben, haben wir eins oder das andere. Nur, wo wir Gerechtigkeit und Barmherzigkeit haben, haben wir Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit. Nur wo Liebe und Heiligkeit gleichzeitig sind, haben wir überhaupt Liebe oder Heiligkeit. Denn die Liebe, die nicht mehr heilig ist, ist nicht Liebe. Und die Heiligkeit, die nicht mehr liebend ist, ist nicht mehr heilig. Gott ist ein heiliger Gott, aber als heiliger Gott hat er sich in seiner Liebe offenbart. Wie lautet das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber es wird noch anders formuliert. Das ist die verneinende Form. Es gibt noch eine bejahende Form. Können Sie das umgekehrt sagen? Wie lautet das umgekehrt? das Gebot. Wenn man das Verbot zu einem Gebot machen würde, wie lautet es dann? Will jemand sagen? Ja. Du sollst den einen Gott, den es gibt, keine anderen neben ihm, du sollst den einen Gott von ganzem Herzen lieben. Es macht keinen Unterschied, ob Gott mir sagt, du sollst keine anderen Frauen neben der einen haben, oder ich soll die eine von ganzem Herzen lieben. Das eine ist die Kehrseite vom anderen. Merken Sie? Nein zu sagen heißt Ja zu sagen. Und Ja zu sagen heißt Nein zu sagen. Die zwei gehen Hand in Hand. Und wenn ich nicht beides zu gleicher Zeit sage, habe ich nichts gesagt. Es muss beides da sein. In diesem Wesen Gottes ist es nun so. Nun hat Gott Menschen gemacht in seinem Bilde. Und als er uns neu schuf, hat er uns wieder neu in dasselbe Bild geschaffen. Gott will, dass wir liebevoll und heilig sind. Übrigens, ich sprach von der Einfachheit. Das tat ich, weil ich zeigen wollte, dass alle Eigenschaften Gottes, oder wenigstens die meisten, man ist hier etwas geteilter Meinung, auch hier zeigt sich die Größe Gottes. Aber grundsätzlich scheint mir, dass die meisten Eigenschaften Gottes zusammengefasst werden können in zwei Eigenschaften. Ich sagte in diesen Tagen, Gnade ist eine Form von Liebe. Barmherzigkeit ist eine Form von Liebe. Wohlwollen ist eine Form von Liebe. Ich kann also eine ganze Menge von Eigenschaften zusammenfassen in dem einen Wort Liebe. Und ich kann eine andere Menge von Eigenschaften sammeln in dem Wort Heiligkeit. Wir sollen wie Gott sein. Und Gott ist Liebe und er ist heilig. Und wenn nun Gott sagt, ich soll nicht so sein wie die verlorenen Menschen, die noch in ihren Sünden sind und sündig leben und fern von Gott leben und in ihrem Innern fern von Gott sind, aber ich stehe in Gemeinschaft mit Gott, ich habe Leben aus Gott, dann soll ich diesem Leben aus Gott entsprechend leben. Und das heißt, wie Gott sein. Und da kommt der Vers, und die kommen die zwei Verse in Betracht, die eben gelesen wurden am Anfang. Wandelt, das heißt, geht, wo immer ihr hingeht, das griechische Wort peripateo, das heißt herumgehen. Wo immer man geht, das heißt die Lebensweise, soll Christus ähnlich sein. Das ist Vers 2. In Vers 1 sagt er, ahmt Gott nach, das heißt folgt Gott nach, seid Nachfolger oder Nachahmer, das Wort kann eines von der oder anders andere bedeuten, Gottes, seid Nachahmer oder Nachfolger Gottes. Das heißt, macht es im Leben von Tag zu Tag, so wie Gott es macht. Da spricht Paulus von seiner Liebe. Aber von welcher Liebe? Von der Liebe, die den Sohn Gottes als Opfer schickt. Wofür? Für Sünde, die der Heiligkeit entgegenstand. In Christus offenbart Gott zusammen, zur gleichen Zeit, seine Heiligkeit und seine Liebe. Und so sollen wir sein wie Gott. An diesen zwei Stellen. Wir sollen also die Welt nicht zum Muster nehmen. In unserer Lebensweise. Wir sollen die Wege, die die Welt gebraucht, um sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Die Welt kann das sehr groß schreiben. Man muss sich selbst zum Ausdruck bringen. Man muss sich realisieren. Man muss sich verwirklichen und so weiter. Man soll sich selbst sein. Wir sollen nicht uns selbst sein. Wir sollen christlich sein. Christisch. Christus soll in uns und durch uns verwirklicht werden. Natürlich jeder auf seine Art und Weise und in dem Maße. Natürlich sollen wir uns selbst sein. Das stimmt. Wir sollen also nicht die Welt zum Muster oder zum Modell nehmen für die Verwirklichung eines Lebensideals. Da kann nur einer als Modell in Frage kommen und der ist Jesus Christus. Paulus sagt zu den Ephesern, ihr habt Christus nicht so gelernt, wie die Welt es tut. Macht es nicht so, wie die Welt es tut. Macht es so, wie Christus es getan hat. Er ist unser Modell. Was die Welt charakterisiert, was die Welt kennzeichnet in ihrer Lebensweise, ist nicht die Kleidung, die sie trägt Oder das heißt, es besteht nicht darin oder in den Häusern, wie sie sie bauen. Obwohl das immer wieder in diesen Dingen zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel sehr interessant einmal die Philosophie der Architektur zu studieren. Das heißt, was für eine Denkweise in den Bauformen zum Ausdruck kommt. In gewissem Maße ist etwas daran. Aber es kommt nicht letztlich aufs Äußere drauf an, sondern es ist etwas drinnen im Denken eines Menschen, das in diesen Dingen hier und da immer wieder zum Ausdruck kommt. Und da geht es um Folgendes, dass ein Mensch, der nicht Jesus Christus angehört, diese Welt als Orientierung hat. Das heißt, er geht aus von dieser Welt und nicht von der jenseitigen Welt. Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich eine Anzahl mehr oder weniger unbekehrter Leute, die er kennt. Ist es nicht richtig, ist es nicht wahr, dass die meisten dieser Welt kaum einen Gedanken an die Ewigkeit haben? Und wenn Sie mit ihnen über die Ewigkeit sprechen, dann finden Sie das doch etwas seltsam, nicht? Für die meisten unbekehrten Menschen ist es doch ein bisschen unangenehm, über Ewigkeitsdinge zu sprechen. Das Thema darf doch nicht rankommen, oder Gott, oder Jesus, oder die Kirche und so weiter. Das ist ungewöhnlich. Das Normale ist, dass man über das Wetter spricht, über das letzte Fernsehprogramm und so weiter und so weiter. Das heißt, die Dinge, die hier jetzt da sind, die man mit den Händen greifen kann oder mit einem der fünf Sinne tangieren, das heißt berühren kann, mit denen man mit einem der fünf Sinne in Kontakt kommt, das sind die Dinge, die wichtig sind. Autos, Eisenbahn, wie die Kommunikation da ist, die Kriege, hören sich nur die Nachrichten oder schauen sie sich an. Das, was greifbar ist, das, was hörbar ist, das, was sehbar ist, das interessiert den normalen Menschen auf dieser Welt. Und das ist die normale Lebensweise dieser Welt. Deshalb ist es gefährlich, von den öffentlichen Medien zu leben. Es ist nicht nur gut, nicht sich das anzuschauen und das zu lesen und das zu hören, was direkt böse ist, sondern passen wir auch auf bei dem Guten, das wir lesen oder sehen oder hören. Denn vieles von diesem Guten an Büchern, an Fernsehprogrammen, Radioprogrammen, an Zeitungslektüre ist zwar in einem gewissen Sinne gut, es ermangelt gerade vielleicht das Pornografische und so weiter, aber die Denkweise, die Art und Weise, wie hier gedacht wird, ist irdisch. Und das ist nicht unser Muster. Und das sind, wie Professor Ellinger einmal sagte in einer Freizeit, das sind kleine Partikelchen in unserer Umwelt. Und diese kleinen Partikelchen, die zusammen machen einen Zeitgeist aus. Das heißt, die Art und Weise, wie Geister oder Menschengeister denken in einer Zeit und dann das zum Ausdruck bringen in ihrem Leben. Und diesen Zeitgeist, den sollen wir uns nicht anpassen. Das heißt, die Art und Weise, wie Menschen diesseits orientiert leben. Diese Menschen, für die ist diese erste Schöpfung wichtig und sie wünschen, diese Welt würde ewiglich da sein und sie wollen es nicht haben, dass sie einmal vergehen wird. Und was sagt Gottes Wort? Die Welt vergeht. Zusammen mit was? Und was ist Lust? Lust ist nicht nur Sünde. Wanderlust ist nicht Sünde. Musiklust ist nicht Sünde. Lust kann Sünde sein. Aber sie muss es nicht sein. Die Welt vergeht mit aller ihrer Freude. Mit aller ihrer Anziehungskraft, ob böse oder gut. Johannes zählt dann auf. Fleisch ist Lust. Ist nicht immer böse. Augenlust ist nicht immer böse. Ich freue mich sehr gern an der Umwelt in der Schweiz. Wir haben uns eine besondere Wohnung ausgewählt wegen der Aussicht. Wir weiden unsere Augen an dieser Sicht. Das ist Augenlust. Das ist eine Lust für die Augen. Aber es gibt sündige Augenlust. Und dann das Dritte. Das übersetzt Luther mit hoffärtiges Leben, glaube ich. Ja? Eigentlich bedeutet das das Aufgehen im biologischen Leben. Das heißt nicht giftfrei. Das heißt, das Aufgehen im natürlichen Leben, wie es zum Beispiel der Körper es hat oder einfach die Lebewesen hier. Ja. Man lebt in der Diesseitigkeit, man geht darin auf. Das ist wichtig. Ein dickes Bankkonto, ein dickes Portemonnaie, ein dickes Auto, ein dickes Haus und so weiter und so weiter. Ja. Das sind die Dinge, die hier wichtig sind. Und Paulus sagt, passen Sie auf, nehmen Sie das nicht als Modell, orientieren wir uns nicht danach. Nun kann es sein, dass ein Christ dasselbe tut wie ein Nicht-Christ, aber in einem anderen Zeichen. Das Auto ist genauso dick, das Haus ist genauso breit und genauso hoch. Aber der eine hat es in einem anderen Zeichen gebaut als der andere. Der eine hat es aus Liebe zum Herrn Jesus gebaut und setzt nun dieses Haus ein für die Arbeit des Herrn, des Reiches Gottes. Und da werden Leute eingeladen, da sind räumige Zimmer, und jetzt können Menschen da das Evangelium hören. Gastfreundschaft wird da geübt. Und der andere, wir wissen, wie das aussieht, was in den Häusern vorgeht. Man kann dieselbe Kleidung tragen. Man kann dasselbe tun, aber es kann einem anderen Zeichen sein. Aber dann immer wieder, früher oder später, werden doch auch ganz äußerlich Dinge ganz verschieden aussehen bei Christen und bei Nichtchristen. Wir wollen hier nicht ein Schema machen, weder auf der einen Seite noch auf der anderen. Es gibt gewisse Dinge, die sind ähnlich, aber geschehen in einem anderen Zeichen. Aber es gibt gewisse Dinge, weil ein anderes Zeichen da sind, sehen sie auch anders aus. Das heißt, wir können nicht nach dem Äußerlichen urteilen, wo es hingehört, sondern wir werden immer etwas näher schauen müssen und uns fragen müssen, wie ist es nun dahinter, hinter dem Äußerlichen? In welchem Zeichen wird hier getan, gehandelt? Mit anderen Worten, richtet man das Augenmerk auf die Schöpfung dieser Welt oder auf den Schöpfer dieser Welt? Paulus sagt, sie liebten, in Kapitel 1 von Römerbrief, sie liebten die Schöpfung mehr denn den Schöpfer. Da liegt es, da ist es. Nicht eine Weltverneinung, sondern die Ablehnung eines Musters, Lebensmusters, eines Modells zum Leben. Epheser 4, Vers 17 und weiter. Dieses sage ich euch also und bezeuge in dem Herrn. Ihr habt nicht mehr so zu leben, zu wandeln, wie es die anderen, die zu den Völkern gehören, noch tun, in der Lehre ihres Denksinnes, deren Denken und Gesinnung verfinstert ist und die dem Leben Gottes entfremdet sind, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Gefühl von sich taten, sich selbst der Sinnlichkeit und Ausschweifung hingaben, zur Ausübung jeder Unreinigkeit mit unersättlicher Gier. Dieses beschreibt die unerlöste Welt. Paulus gibt hier die Antwort auf die Frage, warum man nicht wie die Welt leben soll. Er fordert dazu auf, aber gibt auch gleich die Begründung. Keine leeren Forderungen. Ganz vernünftige Begründung. Er sagt, ich bezeuge, das heißt mit Ernst, wie ein Zeuge vor dem Gericht, ruft er auf, passt auf, nehmt die Welt nicht zum Leitbild. Warum nicht? Er sagt dann, weil dort kein Licht ist, weil dort kein Leben ist, das beides in Vers 18, und Vers 19, weil dort keine Erfüllung ist, leer. Trotz unersättlicher Gier bleibt man dort leer. Und das will Paulus nicht, das will Gott nicht, dass wir ohne Licht leben und Erfüllung leben. Das heißt, weil dort nichts zu finden ist, was man eigentlich braucht, deshalb sollte man dort fernbleiben. Dennoch in der Welt leben. Weiter, In Vers 2, seid nicht der Zeit dieser Welt angepasst, sondern werdet umgeformt durch Erneuerung eures Denksinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei. Das Wort hier für Umformung ist zu heiß zu Deutsch. Das griechische Wort selbst kann man deutsch aussprechen. Das wäre dann Metamorphose. Haben Sie schon mal das Wort gehört? Umformung. Wir sollen durch eine Metamorphose gehen, durch eine Umwandlung. Nun, sind wir nicht schon umgewandelt? Ja, wir sind innerlich umgewandelt. Wozu Paulus hier aufruft, ist, dass das sichtbar wird. Wie er in Philipper 2 sagt, sorgt mit Furcht und Zittern dafür, dass das Heil, das ihr habt, zur Auswirkung gelangt. Jetzt haben Sie den Vers gar nicht erkannt, nicht wahr? Das ist der sehr einfache, sehr bekannte Vers. Sorgt, dass, dass ihr selig war. Ja? Wer kann zitieren? Ich kann es nicht mal zitieren. Wie bitte? Ja, aber wie geht der Satz? Ja, jetzt habe ich Sie in Verwirrung gebracht. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, ja. Was man natürlich so furchtbar missverstehen kann. Es geht da nicht um die Seligkeit und das Himmel, in das in den Himmel kommen, sondern es eure Seligkeit, die Seligkeit, die ihr habt, ja, das Heil, wörtlich, das Heil, das ihr habt, sorgt dafür, dass es zur Auswirkung gelangt. Es ist da, wir haben es, wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir nicht in den Himmel kommen. Aber das Heil, das wir haben, soll auch von anderen zu sehen sein, nicht nur von dem Gott, der alles weiß, was in mir ist. Er weiß, ich bin sein Kind. Aber wissen andere Leute das? Die sollen es auch erfahren. Das heißt, was innerlich anders geworden ist, soll jetzt zum Vorschein kommen in meinem Leben. Das heißt, meine Handlungsweise, meine Lebensweise soll umgewandelt werden. Es geht um den Charakter hier. Denn der Charakter bestimmt mein Handeln. Und mein Charakter soll umgeformt werden, von innen her, nicht von außen her, durch auferlegte Gebote, sondern von innen her, weil das Gebot Gottes in mein Herz hineingraviert worden ist. Es geht um die Auswirkung der Wiedergeburt. Und dieses steht dem anderen gegenüber. Paulus sagt, seid nicht der Zeit dieser Welt angepasst, sondern, im Grundtext, lass es anders sein. Nicht so, sondern anders. So. Das heißt, das eine steht dem anderen gegenüber. Nun, passen wir auf. Dort hat er von Anpassung gesprochen. Da sagt er, nicht anpassen. Und jetzt sagt er, soll es anders sein. Dann würden wir sagen, wir müssen ein anderes Modell haben, nicht wahr? Wir müssen uns einem anderen anpassen. Aber hier spricht er nicht von Anpassung. Das heißt, es geht bei unserer Lebensweise um mehr als nur Anpassung. Als würden wir nicht nur und der Welt uns nicht anpassen sollen, sondern etwas Neuem uns anpassen. Das heißt, christlich sein oder nur wie Jesus sein. Das genügt nicht. Es ist klar, wir sollen wie Jesus sein. Wir sollen Jesus nachfolgen. Aber wie kann das jetzt geschehen? Es kann nur dadurch geschehen, dass was von innen, was drin da ist, sich auswirken kann. Es ist nicht getan mit der Beobachtung von gewissen Regeln oder, wie ich gestern Abend sagte, das Ausführen von gewissen Exerzitien. Sondern das Leben, das wir bekommen haben, muss gepflegt werden, genährt werden am Wort Gottes und in der Gemeinschaft mit Jesus Christus und in dem Hören auf Gottes Wort und auf den Herrn, leben wir nun mit dem Herrn und für den Herrn in Liebe. Und dann beginnt sich das zu zeigen in meinen Kontakten mit anderen Menschen. Und dann zeige ich mich liebevoll und zeige ich mich in heiliger Weise. Das kommt dann von innen her. Es stimmt, Paulus und die anderen Apostel geben uns ganz konkrete Anweisungen, wie das aussehen kann, und wir nehmen diese als Orientierung. Aber wer sich nur daran orientiert, der macht aus neutestamentlichen Vorschriften alttestamentliches Gesetz und hat den Schein von Gottesfrömmigkeit, Aber die Kraft desselben verneint er. Das gibt es unter pietistischen Christen. Und wir dachten, das war etwas für die Namenschristen, nicht wahr? Nee, gerade unter bibelliebenden Christen kann das vorkommen, dass wir den Schein der Gottseligkeit haben, der Pietät, wörtlich. Wir sind also pietistisch in dem Sinne, gut, fromm, aber wir haben aus den neutestamentlichen Vorschriften äußere Gesetze gemacht, nach denen wir uns ausrichten wollen. Da muss ich das tun, da muss ich das tun, ich muss eine stille Zeit haben, ich muss beten, ich muss Zeugnis ablegen, ich muss das tragen, ich muss das nicht tragen, ich muss das tun, dorthin muss, darf ich nicht gehen und so weiter. Jetzt richtet man sich dauernd nach diesen externen Punkten aus. Ja? Und die Lebensweise ist haargenau wie im Gesetz. Der Israelit hat die Gebote, 10, die kann er ablesen, die muss er auswendig lernen, die muss er wissen. Und dann muss er die Auslegung von 2. Mose 21 auch noch kennen. Wenn du ein verlorenes Schaf findest, dann sieht das so aus, dass du deinen Bruder liebst. Und wenn das bei der Frau ist, dann sieht das so aus. Und wenn das bei einem Unfall ist, dann sieht die Liebe so aus. Und Heiligkeit sieht so aus und Gottesfurcht sieht so aus. Und dann muss er sich richten nach allen diesen Dingen. Und wenn da etwas nicht, wenn da etwas geschieht, das nur im Gesetz nicht gedeckt ist, da so eine Lücke, wie das bei jedem Gesetz mal vorkommen kann, was dann? Dann weiß man nicht, was man macht. Da ist ein Mann, der sammelt Stöcke, Holzstücke, am Sabbat, am 7. Tag in der Woche. Jetzt kommen die Leute zu Mose und sagen, wir wissen nicht, ist das jetzt Sünde? Was sollen wir jetzt machen mit diesem Mann? War eine Lücke. Und dann musste Gott offenbaren. Ganz konkret sagen, jetzt wissen wir. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, dann geht man zum Priester und der hat Mittel und Wege, um Gottes Willen herauszubekommen. Wenn David zum Beispiel wissen will, soll ich in der Stadt bleiben, in Kehila, glaube ich, ist es, soll ich da bleiben? Dann befragt er den Priester. Und über den Priester bekommt er die Auskunft, Saul wird dorthin kommen und die Leute werden dich ihm ausliefern. Also, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Dann handelt er selbst. Aber seine Auskunft bekommt er vom Priester. So war das damals. Und so leben viele Christen heute. Die haben eine Menge von Vorschriften. Und wenn da mal eine Lücke ist, dann wollen sie besondere Führung haben. Und wenn sie dann diese Führung irgendwie bekommen von einem Seelsorger oder vom Heiligen Geist vielleicht, dann haben sie jetzt diese spezielle Führung. Aber sie sind immer noch so in ihrer Denkweise, dass sie jetzt gewissermaßen gelenkt und geführt werden müssen. Und sie ahnen nicht, dass Gott in ihnen sein will und in ihrem Denken und sie reif machen will, dass sie Ebenbilder Gottes sind. Und als Ebenbilder Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, der sich nicht immer als ein Gegenüber mir vorstellt oder darstellt. Wir können nicht immer unterscheiden zwischen dem Heiligen Geist und uns, denn er lebt in uns, in meinem Denken, in meinem Sprechen, ich hoffe es. Und Gott will innerhalb von uns, Christus im Heiligen Geist in mir. In der Wiedergeburt ist das Gesetz Gottes in mein Herz eingraviert. Und von Natur aus darf ich so sein wie Jesus. Aber damit das sein kann, muss dieses Leben gepflegt werden. Ich habe etwas zu spät etwas gelernt über Kindererziehung. Das heißt, dass eine ganze Menge von Kindererziehung praktisch von selbst geschieht, wenn man die richtige Atmosphäre bildet, das Klima. Und wenn Sie einen Garten, die richtige Atmosphäre haben, eine Treibhausatmosphäre, dann wachsen die Pflanzen von selbst. Oft noch zu viel Pflanzen. Dann muss man natürlich jäten, ja. Aber wenn man in einer Familie eine richtige Atmosphäre hat, dann geschieht eine ganze Menge von selbst. Und wenn in einer Gemeinde eine richtige Atmosphäre ist, das heißt, man lebt in der Gegenwart Gottes. Man ist gewurzelt im Boden des Wortes. Und man lebt und trinkt den Geist des Gebetes. Und man ist im Himmel, während man hier auf der Erde ist. Im Himmlischen lebt man. Man pflegt das geistliche Leben mit Gott und miteinander, vertikal und horizontal. Dann geschieht eine ganze Menge von Umwandlung und Christusähnlichkeit ganz von selbst. Und Sie werden es gar nicht merken. Bis jemand Ihnen gesagt, Junge, du bist doch ein anderer Mensch geworden. Ja? Und genau das wollte ich, ja. Aber nun habe nicht ich es getan, sondern Gott hat es getan. Während ich mich mit ihm beschäftigte, hat er aus mir einen anderen Menschen gemacht. Das ist nicht die ganze Geschichte. Aber das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis, dass wir das Augenmerk auf Jesus Christus gerichtet haben und dass er es in uns und durch seinen Heiligen Geist durch uns zur Auswirkung kommen lässt. Lassen Sie mich noch zum Schluss einige Verse lesen. Kolosser 3, 9 und 10 und dann aus Römer 8. Kolosser 3, 9 und 10. Belügt nicht einander. Belügt nicht einander. Warum nicht? Es kommt ja zum Kern. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und von euch getan und den neuen angezogen habt, welcher erneuert wird, ständig, zur Erkenntnis hin, und zwar nach dem Ebenbilde des ihn Schaffenden. Diese Verse sind nicht leicht zu verstehen. Aber nachdem ich einiges erkläre, ist es vielleicht etwas leichter. Hier wird von einem alten Menschen und einem neuen Menschen gesprochen. Ganz kurz, das ist die Lebensweise von unbekehrten Menschen. Der alte Mensch ist die ganze Menschheit seit dem ersten Menschen, Adam. Paulus sagt ja einmal in 1. Korinther 15, es gibt den Adam und es gibt den Christus. Der eine ist der erste Mensch und der andere ist der zweite. Christus ist beides, der letzte Adam und der zweite Mensch. Er stirbt als letzter Adam, das heißt, er räumt auf, weil er für die ganze Menschheit stirbt, mit der ersten Menschheit. Steht auf und ist der erste, zweite Mensch. Das heißt, das erste Exemplar einer zweiten Menschenrasse. Nun sollen wir zu dieser zweiten Menschheit kommen, von der es schon ein Exemplar gibt, Jesus Christus. Und nach kommen mehr und die Menschheit wächst, die zweite Menschheit. Und das ist die neue, von der Paulus in Epheser 2 sagt, das ist der neue Mensch. Diesen hat Christus geschaffen, und zwar aus Exemplaren oder aus Bestandteilen von Israel und den Heiden. Da wird gesammelt, da werden Bausteine gesammelt und wird etwas Neues gebaut. Eine neue Menschheit wird gesammelt. Und jedes von diesen Menschheiten hat eine Lebensweise, die ihr entspricht, von ihrem Wesen her ihr entspricht. Nun sagt Paulus, den Alten, die alte Lebensweise, die habt ihr weggetan. Wann? Als man zu Christus kam. Wann starb der alte Mensch, Römer 6? Nicht bei meiner Bekehrung, sondern es heißt, er wurde gekreuzigt. Nicht getötet, gekreuzigt. Und es gab nur eine Kreuzigung. Und die war vor fast 2000 Jahren. Als Christus gekreuzigt wurde, starb die alte Menschheit. Wir denken so, sagt Paulus, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und auf dieser Tatsache baut Paulus auf. Und folglich ist für ihn persönlich, der an diesen Christus glaubt, der für ihn in die Bresche trat, die alte Menschheit und er selbst als früherer Mensch weg. Und somit die Lebensweise, die dazu normalerweise gehört. Und weil dem so ist, wenn ich zum Glauben gekommen bin an Jesus Christus und dieses Alte hinter mir ist, darf das nicht mehr aufkommen. Warum könnte es? Nicht weil alter Mensch in mir ist, sondern weil Fleisch in mir ist. Das ist was anderes. Alter Mensch ist die alte Lebensweise. Ich bin kein alter Mensch mehr. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Aber weil ich noch Fleisch habe, weil ich noch Sünde in mir habe, kann ich noch Dinge tun und so leben wie ein alter Mensch oder einer von der alten Menschheit. Ja? Deshalb ist das immer noch für mich ein Problem, nachdem ich den neuen Menschen geworden bin und ihn angezogen habe. Ja? Deshalb der Aufruf hier. Und deshalb nicht lügen oder irgendetwas anderes. Warum? Nicht, weil das ein Verbot ist, sondern weil es sich
nicht dem Neuen geziemt. Das Neue hat mit der Wahrheit zu tun. Das entspricht nicht der Realität. Man soll nicht unrealistisch sein. Man soll nicht falsch sein. Man soll echt sein. Man soll wahrheitsrealistisch, real entsprechend sein. Weil ihr den anderen ausgezogen und nach dem Grundtext von euch getan habt oder abgetan habt und den Neuen angezogen habt in der Wiedergeburt, aber weil ich noch nicht vollkommen bin, muss das jetzt wachsen, zunehmen. Und dann heißt es, welcher erneuert wird. Das heißt, die neue Lebensweise muss immer wieder neu werden. Immer wieder muss einiges dann neu werden. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, die sind noch nie neu geworden. Und die müssen auch umgeformt und umgewandelt werden. Und dann gibt es gewisse Dinge, die waren schon mal neu geworden und dann ist man zurückgefallen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt diesen Lügner. Der hat Sieg bekommen, aber plötzlich einmal ertappte sich dabei. Ja, das war vielleicht so eine Art weiße Lüge oder eine harmlose, aber es war eine Lüge, ja. Und dann muss das wieder neu werden, erneuert werden. Und so wächst man in der Erneuerung. Denn es ist ein Prozess, sagt Paulus. Und dann kommt etwas Eigenartiges, das Auslegern Probleme bereitet, zur Erkenntnis. Nun, das entspricht dem Wesen oder dem Thema des Kolosserbriefes. Aber interessant ist, dass Paulus großen Wert darauf legt, dass Christen kennende Menschen sind. Was das eigentlich heißt, sagt er an dieser Stelle nicht, aber er sagt es in Epheser 1. Dass man Christus erkenne, dass man Gott erkenne. Das ist die höchste Erkenntnis, die alles übertrifft. Zu der Erkenntnis hin soll man hinzielen. Jetzt Römer 8, Römer 8, 28 und 29. Wir wissen aber, für die Gott Liebenden wirkt alles zusammen zum Guten. Für die, die nach einem Vorsatz Gerufene sind. Und warum wirkt es zusammen zum Guten? Nun, ganz offensichtlich, weil Gott es in seiner Hand hat. Sonst könnte es nicht der Fall sein. Gott hat alles in seiner Hand und deshalb, weil er darüber verfügt, über alle Wege, alle Menschen, alle Eisenbahnen, alle Autos. Und wenn meine Frau einen Autounfall hat, was sie vor einigen Monaten hatte, dann war das alles in seiner Hand und wirkt zum Guten hin. Ja? Es wirkt alles zum Guten hin. Alles. Krankheit, das Gute, das Böse, das sind wie kleine Mosaiksteinchen. Wirkt alles zusammen zum Guten. Zu welchem Guten? Was ist das Gute? Was ist das Ziel? Der Vorsatz. Das heißt, der Plan, den Gott hatte, als er mich einmal rief in seine Nachfolge. Ja, jetzt begründet er das in Vers 29. Weil er die, die er einmal im Voraus kannte, da wollen wir jetzt nicht eingehen, auch im Voraus bestimmte, wozu? Nicht gerettet zu sein, sind schon Gerettete. In Gottes Augen weiß er schon, wer es ist. Es ist schon ein Erretteter. Hier haben wir das Wort für Prädestination. Was ist der Gegenstand der Prädestination? Nicht Rettung oder Nichtrettung. Denn es handelt sich schon um einen Geretteten. Es handelt sich um die Frage, was soll der Errettete dann jetzt sein? Und das sagt Paulus hier. Im Voraus bestimmte dem Ebenbilde, das heißt, seinem Sohne gleichgestaltet zu sein. Der zweite Fall soll hier wahrscheinlich bedeuten, dass der Sohn das Ebenbild ist, was schriftgemäß wäre. Der Sohn Gottes ist das genaue Ebenbild Gottes. Und ich soll sein wie der Sohn. Warum? Damit ich wie der Vater werde. Denn dazu hat Gott mich geschaffen und auch neu geschaffen. Über Jesus, dem genauen Ebenbilde, wird das Ebenbild Gottes in mir neu formiert und so werde ich umgeformt. Und dazu dienen all die Ereignisse und Dinge in meinem Leben, von Tag zu Tag. Das wird er auch jetzt. Ja. Dies ist genau das wird er, das wir brauchen. Genau das, kein anderes. Und das wirkt jetzt zum Guten, damit ich lerne, geduldig zu sein und aufzupassen, wie ich fahre, rücksichtsvoll, ja. Interessant, wie rücksichtsvoll Menschen werden im Schnee, ja. Das ist gut für uns. Und dass wir nicht murren und so weiter und so weiter. Das dient alles zum Guten, damit wir, die wir Jesus kennen, noch mehr wie Jesus werden. Alles dient dazu. Das ist sein Vorsatz und er wird zu seinem Ziel kommen.